Herzlich willkommen zu The Art of Aging. Mein Name ist Marina Jagemann und ich berichte als Journalistin regelmäßig zu den Themen Beauty, ästhetische Medizin und Gesundheit hier in meinem Podcast und im gleichnamigen Online-Magazin marinajagemann.com. Ich freue mich auf das zweite Podcast-Gespräch mit Dr. Markus Klingenberg. Der Orthopäde und Sportmediziner aus Bonn sagt nämlich der Volkskrankheit Arthrose den Kampf an. Und das macht er mit körpereigenen Stammzellen aus dem Fettgewebe. Und damit behandelt er betroffene Gelenke. Ich frage ihn, für wen das geeignet ist, wie die Behandlung genau abläuft und was dabei für Kosten entstehen. Ich freue mich wirklich auf das Gespräch, weil das ist, von Arthrose sind so viele Menschen betroffen. Hallo, lieber Dr. Klingenberg. Ich freue mich sehr, dass wir zum zweiten Mal die Gelegenheit haben, für ein Podcast-Interview. Diesmal geht es, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, um die Volkskrankheit Arthrose. Kann man das so sagen?
Genau, richtig. Es geht um die Möglichkeiten der modernen Arthrosetherapie mit dem Fokus auf nicht-operativen Verfahren, also mit Fokus auf Verfahren, wo das Gelenk nicht ersetzt, sondern nach Möglichkeit erhalten wird.
Ja, genau. Aber jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen von Anfang an. Also wenn das Wort Volkskrankheit berechtigt ist, können Sie sagen, wie viele Menschen im Laufe des Lebens, Ihres Lebens von Arthrose betroffen sind? Gibt es da Zahlen so ungefähr?
Ja, es gibt viele unterschiedliche Zahlen. Also mit zunehmendem Alter sind mehr und mehr Menschen betroffen. Manche Statistiken sagen jeder Fünfte, jeder Sechste. Das ist natürlich auch abhängig von dem Gelenk und was die Person macht. Es gibt eine gewisse familiäre Komponente, aber Sie können davon ausgehen, dass im Alter, so ab 60, sicherlich jeder dritte oder vierte Patient in irgendeiner Art und Weise von einem Gelenkverschleiß und damit einer Arthrose betroffen ist.
Okay, jetzt haben Sie schon das Wort Verschleiß benutzt. Das erklärt ja auch so ein bisschen, wie Arthrose entsteht, aber vielleicht können Sie es trotzdem noch mal ein wenig näher erklären.
Unsere knöchernen Gelenkpartner sind von Knorpel überzogen, genau wie beispielsweise unser Zahn von einem Zahnschmelz überzogen ist als Schutz. Und über mechanische Abnutzung, also über die Menge der Belastung oder auch über Fehlbelastungen, kann sich diese Schicht über die Jahre verdünnen. Beispielsweise wie das Profil eines Reifen, was sich abreibt. Das ist in einer Art und Weise normal. Wenn das allerdings punktuell besonders stark ist, dann kann es zu Schmerzen kommen, denn die schmerzhaften Nervenfasern sitzen in diesem Übergang Knorpel-Knochen. Der Knochen selber hat gar nicht so viele Nervenzellen, also um genau zu sein, keine Nervenzellen, aber im Übergang zum darunterliegenden Knochen sitzen Nerven. Da komme ich wieder auf den Vergleich mit dem Zahn zurück. Ein kleines Loch tut Ihnen nicht weh, wenn aber der Nerv erreicht wird, schmerzt es. Und bei den Gelenken verhält es sich ganz ähnlich.
Verstehe. Gibt es denn auch einen Zusammenhang zwischen Verletzung und Arthrose? Also sagen wir mal, man hat sich irgendwie im Laufe des Lebens mal den großen Zeh gebrochen. Besteht dann die Gefahr, dass genau da auch später eine Arthrose entsteht?
Genau. Alte Verletzungen sind, wenn sie denn dann das Gelenk betreffen, sind ein Risikofaktor. Aber auch gut gemeinte Eingriffe wie beispielsweise die Meniskuschirurgie können in den folgenden Jahren oder Jahrzehnten zu einem Knorpelschaden führen. Wir sind heute, der Meniskus ist ja auch ein Puffer im Kniegelenk und mit einer der häufigsten Strukturen, die bei Sportverletzungen im Kniegelenk verletzt werden. Vor ein paar Jahrzehnten wurde der Meniskus dann großzügig entfernt. Und das ging dann auch etliche Jahre gut. Und in den letzten Jahren und vor allem jetzt sehe ich immer mehr und mehr Patienten, bei denen vor 20, 25 Jahren der Meniskus großzügig entfernt wurde, die dann jetzt genau an der Stelle, wo eben jener Puffer fehlt, eine Arthrose entwickelt haben. Und damit sind Sportverletzungen gerade am Kniegelenk aber natürlich auch an den Fingern und Zehen, wie Sie jetzt gerade das Beispiel gebracht haben, ein sehr häufiger Auslöser.
Aber mit Osteoporose hat das nichts zu tun, oder?
Nein, die Osteoporose bedeutet einfach, dass der Knochen an Dichte abnimmt. Auch das ist mit steigendem Alter und bei Frauen mehr als bei Männern ein generelles Risiko, hat aber hiermit unmittelbar nichts zu tun. Jedoch überprüfe ich bei meinen Patienten die Knochendichte. Mhm. Und damit die Frage, liegt eine Osteoporose oder die kleine Schwester, die Osteopenie vor? Und wenn der zugrunde liegende Knochen, ich meine, der Knochen ist einfach ausgedrückt die Basis, auf der der Knorpel sitzt.
Ja, genau.
Dem Knochen nicht gut, wird es auch dem Knorpel nicht gut gehen. Und wenn es dem Knorpel nicht gut geht, geht es dem Knochen nicht gut. Das geht in beide Richtungen. Also es ist auch wichtig, dass man Knochen mitbehandelt. Und Vitamin D ist ja ein häufiges Thema, auch gerade nochmal wegen Corona aus in anderem Zusammenhang. Die Knochendichte, Vitamin D, Bewegung, Calcium sind auch Teil einer jeden Knorpeltherapie bei mir, wenn ein Mangel besteht.
Das finde ich sehr interessant. Ja, und jetzt gibt es ja klassische konservative Therapien bei Arthrose. Wie sehen die denn aus?
Die klassischen konservativen Therapien, insbesondere die, die im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung erstattet werden, sehen eine Akuttherapie vor, ein Gelenk ist gereizt, eine Arthrose ist schmerzhaft, der Patient wird mit den klassischen nicht-steroidalen Antirheumatika wie Ibuprofen oder Voltaren behandelt, soll kühlen, kann vielleicht eine Salbe auftragen. Wenn das Gelenk deutlich geschwollen ist, spritzt der Orthopäde klassischerweise Cortison. Es gibt eine Bandage und allgemeine Tipps zur Lebensführung, Gewichtsreduktion, angepasste Belastung etc. Das war und ist nach wie vor die Basis auch der Leitlinien. Darüber hinaus wird seit gut 30 Jahren Hyaluronsäure eingesetzt, die Wasserbindungsfähigkeit verbessert, sowohl im ästhetischen Bereich, zum Beispiel bei der Faltenbehandlung, aber eben auch im Gelenk. Die Hyaluronsäure kann natürlich nur dann wirken und dann dazu führen, dass ein Knorpel mehr Wasser speichert, wie auch die Haut, wenn noch Knorpel vorhanden ist. Mhm. Das bedeutet, bei kleineren, bei geringeren Knorpelschäden ist das unverändert eine sehr erfolgreiche konservative Option. Bei größeren Knorpelschäden stößt die Hyaluronsäurebehandlung an ihre Grenzen.
Und wie lange hält denn aber so eine Hyaluronsäurebehandlung? Also ich kenne es eben auch aus der ästhetischen Medizin und da ist ja die Haltbarkeit sehr unterschiedlich, aber nicht länger als so, sagen wir mal, 8 bis 12 Monate.
Wie ist das? Ist ein sehr guter Vergleich. Das deckt sich so in der Regel mit den Erfolgsdauern im Bereich der Orthopädie. Ein Kniegelenk, kann man sagen, 9 Monate bis 18 Monate bei leichtem bis mäßigen Knorpelschaden profitiert von der Hyaluronsäurebehandlung. Und die Wirkdauer ist dann auch ein guter Indikator dafür, ob eine Wiederholung der Therapie Sinn macht. Mhm. Wenn ich Hyaluronsäure gebe und nach 2 Monaten lässt der Effekt wieder nach, dann merken Arzt und Patient, dass das natürlich keine Dauerlösung ist. Nicht zuletzt, weil jede Spritze, jede Injektion in ein Gelenk ja auch immer ein Infektionsrisiko birgt. Und deswegen nicht beliebig oft wiederholt werden sollte.
Ja, da haben Sie völlig recht. Das ist leider ein Punkt, der oft gar nicht so bedacht wird. Ja, aber jetzt haben Sie ja noch eine ganz andere Art, Gelenke zu behandeln, statt Gelenke zu ersetzen. Nämlich, Sie behandeln Arthrose mit Stammzellen aus dem Fettgewebe. Und das finde ich natürlich wahnsinnig spannend. Das ist ja doch ein sehr relativ neuer Therapieansatz. Das kann man schon so sagen, oder?
Das ist richtig. Auf jeden Fall in Deutschland. Im Bereich NRW war ich meines Wissens nach vor 4 Jahren der erste Anwender und denke, nach allem, was ich bisher mitbekommen habe, dass ich in Deutschland sicherlich unter den Top 3 Anwendern bin, was die Menge angeht. Allein heute führe ich 3 Behandlungen durch, kommende Woche 7. Das heißt, ich behandle mehrere Gelenke, Knie, Hüfte, Sprunggelenk, Schulter und das aber auch in einem hohen Umfang. So hat es natürlich nicht angefangen. Am Anfang waren es primär viele unserer ausländischen Patienten aus Russland und aus den Emiraten, die speziell diese neue Behandlungsmethode wünschten. Das war auch der Grund, mich da mehr mit auseinanderzusetzen. Und motiviert durch die Erfolge der ersten 1-2 Jahre habe ich dann auch angefangen, die Behandlungen wissenschaftlich zu begleiten. Und speziell jetzt in den letzten 6 Monaten, nachdem die ersten 2 Jahresergebnisse herausgekommen sind, gehe ich auch mehr dazu über, die Therapie offensiver meinen Patienten anzubieten, die aber auch bedingt durch die Presse, durch das Internet vermehrt nach einer, ja eben nach einer innovativeren Therapievariante fragen, um Gelenke zu erhalten, um einen Gelenkersatz entweder zu vermeiden oder nach Möglichkeit zu verzögern.
Ja, das ist, macht ja wirklich Sinn und vor allen Dingen, weil so viele Menschen davon betroffen sind. Aber was genau steckt denn hinter dieser Methode? Also Stammzellen sind ja so im Bereich von Anti-Aging, Better-Aging oder wie immer man das nennen mag, kommt das Wort Stammzellen ja sehr häufig vor. Wie muss ich mir das vorstellen bei einer Arthrosebehandlung?
Die Stammzellen sind ja für uns interessant, weil also grundsätzlich hat der Körper eine extrem hohe Potenz, Schäden selber zu beheben. Und wie es bei einem Rezept entscheidend ist, dass ich A, die richtigen Zutaten habe, sie aber dann auch in der richtigen Reihenfolge einsetze, haben wir als Kochrezept, um bei dem Beispiel zu bleiben, Wachstumsfaktoren und Stammzellen, die Heilungsprozesse im Körper steuern, wie ein Verkehrslotse oder ein Polizist auf der Kreuzung. Und die Technik und der Grundgedanke ist relativ einfach. Ich schaue mir an, wo im Körper sitzen ganz besonders viele dieser potenten Zellen, viele dieser Zellen, die in der Lage sind, Gewebe zu regenerieren und vor allem Entzündungsprozesse zu limitieren. Und die sitzen überraschenderweise im Fettgewebe. Mhm. Man denkt häufig an das Knochenmark, wo auch eine Vielzahl an Stammzellen zu finden ist. Aber die Konzentration der Zellen im Knochenmark nimmt ab dem 30. Lebensjahr immer weiter ab. Und wir haben eingangs gesagt, es sind vor allem, außer es ist unfallbedingt, die älteren Patienten oder so jenseits der Mitte, die an Arthrose, an Gelenkverschleiß leiden. Und die Konzentration der Stammzellen, der, um es genau zu sagen, mesenchymalen Stammzellen, also der bindegewebigen Stammzellen, sitzt im Fettgewebe. Und da genau genommen in den Zellwänden. Und diese Konzentration nimmt, anders als im Knochenmark, mit zunehmendem Lebensalter nicht ab. Ist je nach Studie bis zu Faktor 1000 höher konzentriert. Das hat also mehrere charmante Vorteile. Zum einen haben viele Patienten ein ganz klein bisschen mehr Fett, als ihnen eigentlich lieb wäre. Es ist leicht zugänglich, unmittelbar unter der Bauchhaut oder unter der Haut am Oberschenkel. Es kann mit minimalem Aufwand und richtig ausgeführt schmerzfrei entfernt werden und bietet damit ein hohes körpereigenes Reservoir an diesen intelligenten Zellen, die Heilungsprozesse anstoßen. Das ist das Besondere am Ansatz körpereigene Fettzellen als Arthrose-Therapie unterstützende.
Ja, da habe ich natürlich gleich eine Frage, die, wenn ich das Wort Fettzellen höre, denke ich natürlich auch an Liposuktion. Würde das denn Sinn machen, sogar das mit einer Liposuktion zu verbinden? Oder brauchen Sie nicht so viele
Fettzellen? Im Endeffekt ist es eine Liposuktion, denn der Begriff sagt nichts über die Menge aus. Ich brauche in der Regel 30 Milliliter. Dafür würde ein plastischer Chirurg in der Regel gar nicht erst anfangen. Da geht es ja in 3- oder 4-stellige Grammbereiche, die entfernt werden. Hier geht es wirklich darum, 30, 40 Milliliter. Ich sage Milliliter, weil man gibt ja eine im Rahmen der Liposuktion eine eine Lösung unter die Bauchhaut.
So eine Tumeszenzlösung, ne?
Genau, richtig. Kochsalz, also eine klassische Infusionslösung, etwas Adrenalin, damit es zu keiner starken Blutung kommt, und lokales Betäubungsmittel. Manche geben noch Bicarbonat dazu. Das gebe ich über einen wirklich 1 Millimeter langen Schnitt, oder es ist ja mehr ein kleiner Stich. Den merkt der Patient nicht, weil ich die Haut, also wenn ich kurz den Ablauf beschreiben darf.
Ja, genau.
Ich betäube die Haut mit einer kleinen Lokalanästhesie, genau wie das wieder ein Zahnarzt macht. Den Einstich spürt der Patient im Grunde nicht. Dann gibt man 3 bis 4 Milliliter eines lokalen Betäubungsmittels, lässt die 5 Minuten einwirken. Der Patient liegt entspannt auf einer Liege. Wir haben jetzt sogar nicht nur das Radio, sondern auch einen riesen Fernseher genau gegenüber der Liege, sodass auch für Ablenkung gesorgt ist. Der gesamte Bereich wird steril abgedeckt, und über diesen Stich, der gesetzt wird, gibt man mit einer stumpfen Kanüle, die ganz, ganz viele Öffnungen rundherum hat, also im Grunde ein Gardena-Gartensprenger, gibt man unmittelbar unter der Haut die Tumineszenzlösung und lässt sie entsprechend lange einwirken. Das ist in der Regel so 15 bis 20 Minuten.
Ja.
Danach entferne ich über diesen gleichen winzigen Stich, der ja unverändert betäubt ist, mit einer ebenfalls stumpfen Kanüle, die rundherum etwas größere Öffnungen hat, die Fettzellen. Ganz simpel durch einen Unterdruck, den ich durch Sog an der Spritze aufbaue. Und das war's.
Das hört sich wirklich sehr sanft an und relativ harmlos, ja.
Absolut. Verstehe. Das sterile Arbeiten ist natürlich notwendig. Die Stiche, die ich setze, von 1 Millimeter, sind so klein, dass noch nicht mal eine Naht notwendig ist.
Ja.
Sie kennen vielleicht auch diese Klebepflaster, Sternstrips, die man draufsetzt, die ein paar Tage bleiben. Man kann sogar damit duschen. Baden oder Schwimmen rate ich für die ersten 5 bis 7 Tage ab. Duschen ist gar kein Problem. Und dann liegt die Arbeit bei mir. Der Patient bekommt noch ein Cold Pack auf den Bauch gelegt, auch um die Bildung eines Hämatoms, also eines blauen Flecks, möglichst zu unterbinden. Mhm. Und dann brauche ich in verschiedenen Schritten etwa 20 Minuten, um quasi die Wände von den Zellen zu trennen. Das geht über verschiedene mechanische Schritte.
Ist das in der Zentrifuge oder?
Genau, die Zentrifuge dient dazu, die Schichten voneinander zu trennen. Mhm. Fett steigt oder Öl steigt in der Regel auf. Was schwerer ist, setzt sich ab. Das Ganze erfolgt mit sterilen Doppelspritzen, die es von verschiedenen Herstellern gibt. Bei mir heißt der Hersteller Artrex, der damit auch angefangen hat. Und so ist das Ganze in einem Eingriffsraum im Praxissetting umsetzbar. Und in einem letzten Schritt muss natürlich die Injektion erfolgen. Beim Kniegelenk steuere ich das mit dem Ultraschall. Heute Morgen hatte ich beispielsweise einen Patienten, der an beiden Hüftgelenken behandelt wurde. Das mache ich CT-gesteuert, um auch sicherzustellen, dass die Nadelspitze genau da ist, wo ich hin möchte. Es ist schwarz auf weiß im wahrsten Sinne des Wortes, und ich kann mit absoluter Sicherheit sagen, dass es am richtigen Ort sitzt. Führen wir noch eine Magnetfeldtherapie durch, die ist allerdings optional, und der Patient geht wieder nach Hause.
Das hört sich wirklich, wirklich, wirklich sehr gut an. Und können Sie denn sagen, wer beziehungsweise welche Arthrosestellen am besten für so eine Therapie geeignet ist?
Grundsätzlich profitieren die Kniegelenkpatienten, also Patienten mit einer Gonarthrose, wie man es dann nennt, am besten, meistens bei Grad 3. Ich behandle auch vielleicht kurz zu der Gradeinteilung. Es geht von 0 bis 4. 0 bedeutet, wir haben keinen Knorpelschaden. 4 bedeutet, wir haben keinen Knorpel mehr. Und in den Stufen dazwischen wird jeweils ein Verlust von 25% beschrieben. Das ist so eine der gängigsten Klassifikationen, ganz einfach ausgedrückt. Bei Grad 3 fehlen also an den relevanten Stellen 75% des Knorpels.
Okay.
Diese Patienten zeigen die besten Ergebnisse. Hüfte, Schulter, Sprunggelenk reagieren ebenfalls sehr gut. In Einzelfällen behandle ich auch das ISG, also das Kreuzdarmbeingelenk oder das Daumensattelgelenk und auch das Großzehengrundgelenk. Aber es gibt ein paar ganz wichtige Patienten, bei denen man das Ganze nicht durchführen sollte. Nicht durchführen sollte man es dann, wenn die Mechanik im Vordergrund steht. Wenn wir beide spazieren gehen und Sie haben ein Steinchen im Schuh und Sie sagen, oh, das stört mich und ich gebe Ihnen eine Tablette Ibuprofen, dass Sie die Schmerzen nicht merken, dann wird das nicht lange gut gehen, weil ganz einfach mechanisch der Stein weiter einen Schaden anrichtet.
Ja.
Wenn jemand nicht mehr ein Minimum an Beweglichkeit hat, und das wäre beim Kniegelenk an diesem Beispiel eine Beugung von etwa 100 Grad, dann kann ich nicht entspannt auf einem Stuhl sitzen, ich kann nicht Fahrrad fahren, ich bin in vielen Situationen des Alltags eingeschränkt. Mhm. Bei so starken Arthrosen, wo quasi die Beweglichkeit des Gelenks in Beugung oder Streckung massiv eingeschränkt ist, werden wir mit keiner Spritze weiterkommen. Das sind Patienten, die unverändert von einem Gelenkersatz am besten profitieren werden.
Ja.
Und das ist auch insofern wichtig, als dass die Hüftpatienten, was mit dem Kniegelenk der häufigste Grund für einen Gelenkersatz in Deutschland ist, oft erst recht spät kommen. Kniepatienten melden sich vergleichsweise früh, Hüftpatienten vergleichsweise spät. Und dann kann es sein, dass nicht mehr das Bewegungsausmaß gegeben ist, was notwendig ist, um wirklich mit einem guten Gefühl und auch einer guten Aussicht eine entsprechende Therapie anbieten zu können.
Verstehe. Ja, jetzt noch die Frage natürlich, wie sind die Langzeiterfahrungen und muss so eine Therapie oder kann auch so eine Therapie wiederholt werden?
Bei den Langzeiterfahrungen kann ich jetzt auf eine Datenbank zurückgreifen, wo meine Patienten aus bis zu 3 Jahren nach Beobachtung ausgewertet werden. Es sind deutlich über 100 Patienten, die mittlerweile erfasst wurden. Und von etwa knapp 100 Kniepatienten haben 3 innerhalb dieser Zeit ein neues Gelenk bekommen. Das ist eine sehr geringe Quote. Mhm. Und nächste Woche habe ich den ersten Patienten, bei dem ich nach jetzt gut 3,5 Jahren die Therapie wiederholen werde. Ansonsten muss ich in der Zeit die Therapie bislang nicht wiederholen. Und dafür gibt es im Grunde zwei Gründe. Dem Patienten geht's gut oder es geht ihm so schlecht, dass er ein neues Gelenk braucht. Und
dann würden Sie ihn ja unter Umständen auch wiedersehen, oder?
Korrekt. Wobei ich sehr viele Patienten aus dem gesamten Bundesgebiet habe, aus Italien, Österreich und teilweise auch aus der Schweiz. Es ist dann gut möglich, dass jemand diese Form der Therapie natürlich wohnortnah sucht, denn gerade auch in Deutschland ist natürlich die Dichte der Operateure, die wirklich gut darin sind, ein Gelenk zu ersetzen, sehr hoch. Hm. Da haben wir in Deutschland wirklich ein ausgesprochen hohes Qualitätsniveau. Und wenn Sie jetzt beispielsweise in Hamburg oder Dresden sind, in Hamburg gibt es die Endoklinik als weltweit bekannte Klinik, da würde ein Patient logischerweise oder mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nach Bonn kommen, um sich diesen Eingriff durch meinen Kollegen, der bei uns den Gelenkersatz macht, durchführen zu lassen. Aber aus der nahen Umgebung oder ich sag mal bis 200-300 Kilometer würde sich der Patient wahrscheinlich bei uns melden.
Ja. Ja, und dann habe ich jetzt eigentlich abschließend noch nur noch eine Frage. Also Sie haben das wirklich super wunderbar erklärt. Wie hoch sind denn die Kosten und übernimmt das auch zum Teil, übernehmen das die Krankenkassen?
Die Erfahrungen hier sind weitaus besser, als ich es am Anfang vermutet habe. Im Bereich der gesetzlich versicherten Patienten ist nicht mit einer Übernahme zu rechnen. Also es handelt sich wie so viele innovative Therapien um keine gesetzliche Leistung. Im Bereich der Privatpatienten habe ich persönlich oder erziele ich persönlich eine Erstattungsrate von etwa 80%.
Aha.
Und da aber mindestens die Hälfte, wenn nicht gar 2/3 meiner Patienten gesetzlich versichert sind, bin ich dazu übergegangen, einen an die Gebührenordnung angelehnten Pauschalpreis für die Behandlung zu nehmen, der dann variiert, ob es ein, zwei oder drei Gelenke sind. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt. Mhm. Man kann mehrere Gelenke gleichzeitig behandeln. Und auch das ist oft eine Motivation, dieses Therapieverfahren auszuprobieren, wenn Sie mit drei Gelenken kommen und eines spricht nicht so gut an, aber in zweien spüren Sie eine deutliche Linderung. Ist das natürlich auch eine für den Patienten sehr günstige Gesamtsituation. Und um einen konkreten Preis zu nennen, es bewegt sich im Bereich um 1.500 Euro
okay.
für ein Gelenk, wobei ich für weitere Gelenke, wenn wir jetzt im Pauschalbereich sind, im Grunde nur die Kosten für das Material nehme. Das sind dann um die 150 Euro. Und wenn es sich um ein Hüftgelenk handelt oder um eine Schulter, bei der ich die Steuerung über das CT mache, nehmen wir noch eine Pauschalgebühr für die Steuerung. Das bedeutet irgendwo zwischen 1.500 und 2.000 Euro bei einem bis drei Gelenke, ein bisschen abhängig ob Knie, Hüfte oder Schulter, bewegt sich bezogen auf meine Praxis und unsere Einrichtung die Preisgestaltung. Da möchte ich vielleicht kurz erwähnen, dass wir uns auch das Ziel gesetzt haben, möglichst viele Patienten zu behandeln, wohlgemerkt die, bei denen es auch Sinn macht.
Ja, ja, klar.
Die Durchschnittspreise in Deutschland liegen oft beim drei- oder manchmal vierfachen. Dann besteht in der Regel aber auch keine Möglichkeit, das mit der privaten Krankenkasse abzurechnen.
Genau. Okay. Nein, das finde ich ja ganz wunderbar, weil eben wirklich so viele Menschen betroffen sind. Ja, lieber Dr. Klingenberg, dann danke ich Ihnen wirklich herzlich für dieses aufklärerische Gespräch und Ihr fundiertes Wissen. Und dann sind Sie sicherlich wirklich einer der Experten, denn das weiß man ja auch. Je öfter jemand ein Treatment durchführt, desto höher ist natürlich und besser die Expertise. Also, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank.
Machen Sie es gut.
Ciao.
Alles Gute. Ciao.